Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkiye. Im Studio in Ankara begrüßt Sie Gültekin Alkoyak. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19. Unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereihen Tagebuch Palästina, Es war einmal und danach geht es mit Musik weiter. Und nun die Nachrichten. Israelische Luftangriffe haben laut staatlichen Medienberichten im Südlibanon mindestens 17 Menschen getötet und damit die Waffenruhe gebrochen. Die Angriffe trafen Städte in Nabatir, der westlichen Beerka-Ebene und Sidon. Dabei wurden Wohnhäuser, Straßen und ein Friedhof zerstört. Israel setzte Berichten zufolge auch Brandmunition mit Phosphor ein, die Brände auf landwirtschaftlichen Flächen auslöste. Die Angriffe erfolgen, während Netanjahu trotz der von der USA vermittelten Waffenruhe eine Ausweitung der Militäroperation anordnet. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, das angereicherte Uran des Irans werde entweder in die USA zur Vernichtung überführt oder unter internationaler Aufsicht zerstört werden, während die Gespräche über ein Ende des US-Israelischen Krieges einer Einigung näher kommen. Der pakistanische Armeechef Asim Munir teilte dem chinesischen Außenminister mit, eine Einigung stehe nach Vermittlungsbemühungen in Islamabad kurz vor dem Abschluss. Außenminister Marco Rubio warnte, die USA würden entweder ein Abkommen mit dem Iran erzielen oder auf anderem Wege mit dem Land verhandeln. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum gab bekannt, dass die iranische Fußballnationalmannschaft während der Weltmeisterschaft in Mexiko bleiben wird, nachdem die USA sich Berichten zufolge geweigert hatten, das Team während des gesamten Turniers aufzunehmen. Der Iran wird sein Quartier in Tijuana anstatt in Arizona beziehen und seine Gruppenspiele in Los Angeles und Seattle austragen, trotz der seit Jahrzehnten angespannten diplomatischen Beziehungen zwischen Teheran und Washington. Ein Erdbeben der Stärke 6,9 hat den Norden von Chile erschüttert. Das Epizentrum lag laut Behörden in der Region Antofagasta rund 20 Kilometer nordöstlich der Stadt Calama. Die Erschütterung sei in mindestens 4 Regionen des Landes deutlich zu spüren gewesen. Trotz der Stärke des Bebens bestehe jedoch keine Tsunami-Gefahr für Chiles Küste, hieß es weiter. Die Behörden prüfen, ob das Beben Schäden an Gebäuden oder Infrastruktur verursacht hat. Berichte über Verletzte liegen nicht vor. Chile liegt auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring und wird wegen der Verschiebung von Erdplatten regelmäßig von schweren Erdbeben getroffen. Nach der Hafenstadt Bandar Abbas wurden auch in den Regionen Sirik und Jask im Süden des Iran Explosionsgeräusche gemeldet. Laut der halbamtlichen Nachrichtenagentur Fars waren die Explosionen im Süden des Landes zu hören. Es wurde berichtet, dass die Explosionsgeräusche in den Hafenregionen Sirik und Jask auftraten. Zur Ursache der Explosion wurden bislang keine Erklärungen abgegeben. Zuvor war bereits mitgeteilt worden, dass auch in der zur Provinz Hormozgan gehörenden Stadt Bandar Abbas Explosionsgeräusche zu hören gewesen seien. Trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen zur Beilegung des Kriegs hat das US-Militär Ziele im Iran angegriffen. Im Süden des Landes wurden Raketenstellungen getroffen und im Bereich der Straße von Hormuz Boote attackiert, die Minen in der Meerenge verlegen sollten, wie das US-Militär mitteilte. Unterdessen brachte US-Präsident Donald Trump mit Blick auf die Verhandlung eine mögliche Kompromisslösung für den Umgang mit Irans angereichertem Uran ins Spiel. Ein Sprecher des Regionalkommandos der US-Streitkräfte für den Nahen Osten CENTCOM erklärte, die jüngsten Angriffe zur Weltselbstverteidigung dienten dem Schutz der Truppen vor Bedrohungen durch das iranische Militär. Die US-Armee übe sich im Rahmen der aktuellen Waffenruhe in Zurückhaltung, verteidige aber ihre eigenen Verbände. Iranische Medien berichteten, es habe nach einem US-Angriff im Bereich der Insel Ladakh in der Straße von Hormus mehrere Tote gegeben. Das US-Militär machte zunächst keine Angaben zu möglichen Opfern und nannte keine weiteren Details zu den Angriffen auf iranische Ziele. Obwohl die Waffenruhe im Irankrieg weitestgehend hält, hat es rund um die Straße von Hormus schon mehrere gegenseitige Angriffe gegeben. Anfang Mai etwa attackierte der Iran US-Militärschiffe in der Meerenge mit Raketen und Schnellbooten. Die USA griffen Ziele aus dem iranischen Festland an. Nach dem Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran Ende Februar brachte Teheran die Schifffahrt in der Straße von Hormus mit Angriffen und Drohnen praktisch zum Erliegen. Die Iraner sollen die Meerenge auch vermint haben. Die Passage ist entscheidend für den Export von Dünger, Öl und Flüssiggas aus den Staaten des Persischen Golfs. Infolge der Blockade stiegen die Weltmarktpreise rasant an. Das US-Militär reagierte mit einer Blockade iranischer Häfen, vor allem um den Iran am Export von Öl zu verhindern. Die US-Regierung fordert in den Verhandlungen mit dem Iran eine bedingungslose Öffnung der Meerenge für die Schifffahrt. Der Iran hingegen beansprucht die Kontrolle über die Passage für sich und will für die Durchfahrt künftig Gebühren erheben. Erklärtes Kriegsziel der USA und Israel ist es, den Iran davon abzuhalten, Atombomben zu entwickeln. Besonders kritisch sieht die US-Regierung dabei Irans Anreicherung von Uran, das als Rohstoff zum Bombenbau dienen könnte. Trump erklärte in sozialen Medien, der Iran müsse sein bisher angereichertes Uran entweder sofort zur Vernichtung an die USA übergeben oder etwa einer Zerstörung unter Aufsicht im Iran zustimmen.
Von der Stimme Türkis hören Sie weitere Nachrichten.
In der albanischen Hauptstadt Tirana sind im Rahmen der Woche der türkischen Küche unter dem Motto »Ein Erbe an einem Tisch türkische Spezialitäten« vorgestellt worden. Im Rahmen der unter der Schirmherrschaft von Emre Erdoğan organisierten Woche der türkischen Küche wurden bei einer Veranstaltung der türkischen Botschaft in Tirana traditionelle türkische Köstlichkeiten präsentiert. An dem Programm, das in der Residenz des türkischen Botschafters in Tirana, Barış Ceyhun Erciyes, stattfand, nahmen neben Vertretern ausländischer Vertretungen in Albanien auch zahlreiche geladene Gäste teil. Erciyes erklärte in seiner Rede, dass die Veranstaltungen der Woche der türkischen Küche in diesem Jahr zum fünften Mal organisiert werden und sagte, Essen bedeutet nicht nur Nahrung zu sich zu nehmen. Essen ist ein warmer und herzlicher Weg, Menschen zusammenzubringen und steht für Freundschaft und Solidarität. Der Botschafter sprach zudem über den Reichtum der türkischen Küche und Kultur und betonte, dass die türkische Küche nicht nur ein Produkt Türkis, sondern ein gemeinsames Erbe sei, das sich vom Nahen Osten bis auf den Balkan erstreckt. Der Ebola-Ausbruch in Afrika dürfte sich nach Angaben des Chefs der Weltgesundheitsorganisation WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, weiter zuspitzen, bevor er unter Kontrolle gebracht wird. Wir stehen vor einem äußerst ernsten und schwierigen Ausbruch, sagte er nach WHO-Angaben bei einem virtuellen Austausch mit Gesundheitsministern Ostafrika. Es wird erst noch schlimmer werden, bevor es besser wird. Man tue alles, um Ausrüstung in die betroffene Region zu bringen und die Eindämmungsmaßnahmen voranzubringen. Dazu gehört etwa, das Vertrauen der Bevölkerung zu gewinnen und Kontaktpersonen von möglicherweise Infizierten zu isolieren. Doch derzeit ist die Epidemie noch uns einen Schritt voraus, sagte er. Er werde persönlich am Dienstag in die Demokratische Republik Kongo reisen, kündigte Tedros in Genf an. Die dortige Regierung hat bereits mehr als 100 Fälle durch Labortests bestätigt, 10 davon bei inzwischen Verstorbenen. Zudem nennt sie mehr als 900 Verdachtsfälle. Mehr als 200 Kranke sind nach diesen Angaben verstorben. In Spanien ist ein zweiter Fall der Ansteckung mit dem Hantavirus bestätigt worden. Ein in Quarantäne befindlicher Passagier des Kreuzfahrtschiffs Hondius wurde positiv auf das Virus getestet, wie das spanische Gesundheitsministerium am Montag mitteilte. Der neue Fall ändert nichts am Grad des Risikos für die allgemeine Bevölkerung, versicherte das Ministerium. Der Patient wurde den Angaben zufolge inzwischen in eine Hochisolierstation im Militärkrankenhaus Gomez Ulla verlegt. Ein anderer spanischer Passagier war bereits kurz nach dem Verlassen der Hondius positiv auf das Hantavirus getestet worden. Insgesamt 14 spanische Hondius-Passagiere waren nach der Evakuierung des Schiffs in das Militärkrankenhaus in Madrid eingeliefert worden. Die Weltgesundheitsorganisation WHO teilte am Samstag mit, dass ihr seit dem Hantavirus-Ausbruch an Bord des Kreuzfahrtschiffs insgesamt 12 bestätigte oder vermutete Infektionsfälle gemeldet worden seien. 3 Passagiere starben, darunter eine Deutsche. Die spanischen Behörden hatten die vor rund 2 Wochen erfolgte Evakuierung der Hondius ermöglicht, indem sie das Schiff vor der Kanareninsel Teneriffa ankern ließ. Dort wurden dann Passagiere und Besatzungsmitglieder von Bord geholt. Wegen der langen Inkubationszeit und des potenziell tödlichen Verlaufs von Hantavirus-Infektionen werden die Betroffenen seither isoliert und medizinisch überwacht. Zu dem Ausbruch des gefährlichen Virus war es während einer Reise der Hondius von der Südspitze Argentiniens zu den Kapverden gekommen. Hantaviren verursachen schwere Atemwegserkrankungen. Eine Impfung gibt es nicht. Üblicherweise verbreiten sich die Viren über Urin, Kot und Speichel infizierter Nagetiere. Bei dem Virusstamm, der sich auf der Hondius verbreitete, handelte es sich um das Andis-Virus. Es ist der einzige Hantavirus-Stamm, der nachweisbar von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Auch ohne die USA sind die europäischen NATO-Staaten nach einer Greenpeace-Untersuchung Russland in wesentlichen militärischen Kategorien zahlenmäßig überlegen. Zudem investieren die europäischen NATO-Staaten zusammen mit Kanada mehr in ihre Streitkräfte als Russland, heißt es in der in Berlin vorgelegten Greenpeace-Studie Europa allein zu Hause. Im vergangenen Jahr hätten die europäischen Verbündeten und Kanada zusammen rund 626 Milliarden US-Dollar ausgegeben, aktuell rund 540 Milliarden Euro. Russland dagegen habe 190 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Besonders deutlich zeige sich die europäische Überlegenheit bei Kampfflugzeugen, so die Autoren der Studie. Sie nennen für die europäische NATO und Kanada 2215 Kampfflugzeuge, für Russland 1064. Dies gelte auch für Kriegsschiffe 143 zu 34 und Artillerie 15.896 zu 5.976. Europa verfügt über enorme Verteidigungsressourcen. Das gilt laut der jüngsten Untersuchung auch für den Fall, dass sich die USA aus der NATO zurückziehen, erklären die Autoren. Europas Sicherheitspolitik leider aber unter einem unkoordinierten und teuren Wettlauf um Rüstungsprojekte. Die Gewerkschaft der Polizei GdP schlägt Alarm wegen maroder Dienststellen der Bundespolizei. Man kann klar sagen, dass so gut wie jede dritte Dienststelle erhebliche Mängel hat oder marode ist, sagte der für die Bundespolizei zuständige GdP-Chef Andreas Roskopf der Rheinischen Post vom Dienstag. Der Zustand vieler Gebäude und Wachen sei nicht mehr hinnehmbar. Neue Kolleginnen und Kollegen werden eingestellt, aber es fehlen Büros, Unterkünfte oder Parkflächen. Das sorgt für Frust und belastet die Beschäftigten, zusätzlich berichtete Roskopf. Sanierungen würden zudem immer wieder verschoben. Es kann nicht sein, dass in Deutschland über moderne Sicherheitsarchitektur gesprochen wird, während die Polizeibeschäftigte gleichzeitig mit Eimern unter tropfenden Decken stehen oder in völlig überalterten Gebäuden Dienst verrichten müssen. Es fehlten zeitgemäße Sozialräume, ausreichend Umkleiden und eine funktionierende Infrastruktur, kritisierte der Polizeigewerkschafter. In dieser Woche will die GdP demnach eine Kampagne starten. Sie fordert schnellere Genehmigungs- und Bauverfahren sowie vom Bundesinnenminister Alexandra Dobrindt mehr Geld für Sanierung, Neubau und bessere Unterkünfte. Eine moderne Bundespolizei braucht moderne Infrastruktur, betonte Roskopf. Das sei keine Luxusforderung, sondern eine Frage von Respekt, Motivation und letztendlich auch öffentlicher Sicherheit. Meine Damen und Herren, von der Stimme von Tüdge hörten Sie die Nachrichten. Meine Damen und Herren, musikalisch geht es weiter von der Stimme von Türkiye.
Tagebuch Palästina. Wenn man das Gedächtnis eines Volkes auslöschen will, zerstört man zuerst seine Bilder. Denn manchmal lebt eine Kamera länger als eine Waffe. Ein Foto bewahrt über Jahre hinweg das, was ein Panzer in Vergessenheit bringen will. In Palästina ist das Kino nicht nur Kunst, es ist ein Dokument der Existenz. Es ist die Art und Weise, wie sich ein Kind an sein zerstörtes Zuhause erinnert. Der Versuch einer Mutter, das Gesicht ihres verschwundenen Sohnes im Kampf gegen die Zeit zu bewahren. Und manchmal ist es die einzige Möglichkeit der Welt zu sagen, wir waren hier. Dieser Krieg um das Gedächtnis ist nicht neu. Während der Besatzung Beiruts im Jahr 1982 wurde das Archiv der palästinensischen Filmeinheit vollständig geplündert. Tausende Filmrollen wurden gestohlen, um das visuelle Gedächtnis eines Volkes auszulöschen. Doch diejenigen, die damals dieses Archiv raubten, verstanden eins nicht. Wenn sich eine Geschichte in das Gewissen eines Volkes eingebrannt hat, wird sie in jeder Generation weiterleben. Genau wie in der Dokumentation Ephidia-Film, die den Spuren jener gestohlenen Archive folgt und daran erinnert, dass Kino eine Form des Widerstands ist. Das palästinensische Kino gelangte aus den engen Gassen der Flüchtlingslager bis zu den größten Filmfestivals der Welt. Namen wie Ilya Suleiman, Hani Abu Assad und Anna-Marie Jagier trugen diese Geschichten von Cannes bis zu Oscar-Nominierungen. Besonders Produktionen wie Omar und 200 Meters zeigten auf der Leinwand, wie die Mauern in den besetzten Gebieten nicht nur Städte, sondern auch die Seelen der Menschen teilen. Doch heute hat der Krieg um das visuelle Gedächtnis einen Höhepunkt erreicht. Die palästinensisch-norwegische Koproduktion No Other Land, die bei den Oscars 2025 als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet wurde, macht die Zerstörung und den Widerstand in der Region Masafayata in Westjordanland weltweit sichtbar. Dieser Film bewies erneut, dass Kino nicht nur ein Mittel zum Zuschauen ist, sondern ein globaler Aufschrei gegen Ungerechtigkeit. Eine der stärksten Unterstützungen dieses Aufschreis kam aus Türkei von THT. Während Philistin 36, an dem THT als Co-Produzent beteiligt war, die historische Tiefe der Besatzung dokumentierte, verwandelte Holy Redemption die Gewalt radikaler Siedler in ein kraftvolles visuelles Zeugnis vor den Augen der Welt. Unter dem Olivenbaum wiederum wurde zu einem filmischen Gedächtnis der Verbundenheit mit dem Land und dem Geist des Widerstands in Gaza. Und manchmal wird ein Film nur gedreht, um den letzten Atemzug eines Kindes für die Geschichte festzuhalten. Die Geschichte der kleinen Hind Rajab, die mit ihrer Familie in Gaza in einem Auto eingeschlossen war, ist längst nicht mehr nur eine Nachricht. Sie hat sich in ein unauslöschliches Bild verwandelt, das sich in das kollektive Gedächtnis der Menschheit eingebrannt hat. Der Schmerz der Nakba, den Darin Salam in Farha erzählt, verbindet sich heute mit der Realität, die wir in Ahmad Bunats Dokumentation Five Broken Cameras sehen. Eine Kamera wird zerstört und eine neue tritt an ihre Stelle. Auch wenn digitale Algorithmen heute versuchen, die Stimme Palästinas zum Schweigen zu bringen, findet das visuelle Gedächtnis, wie Licht, das durch Risse drinnt, immer einen Weg, die Welt zu erreichen. Das palästinensische Kino lehrt uns Folgendes. Ein Volk kann manchmal sein Zuhause verlieren. seine Straßen verlieren, sogar seine Städte verlieren. Doch solange die Bilder bleiben, lebt auch das Gedächtnis weiter. Und solange ein Regisseur noch träumt, ein Schauspieler der Erinnerung Fleisch und Gestalt verleiht und eine Kamera weiterhin aufzeichnet, wird auch die niemals endende Geschichte Palästinas weiterleben.
Tagebuch Palästina.
Türkiye'nin Sesi Radyosu İlmi Dama sizin bilen.
Es war einmal.
In unserem Programm Es war einmal begeben wir uns auf eine Reise in die Tiefen der türkischen Kultur. Sind Sie bereit, die Geschichten dieser Länder zu entdecken, die von einer jahrtausendalten Geschichte, reicher Folklore und einzigartigen Traditionen durchwoben sind? Sie hören das Märchen, die Ochsen und der Wolf. Es lebte einmal ein Mann namens Arif Aga. Er hatte 4 Ochsen. Jeden Tag nahm Arif Aga seine 4 Ochsen und ging, um sein Feld zu pflügen. Eines Tages nahm er wieder seine Ochsen und machte sich am frühen Morgen an die Arbeit. Am Abend kam er nach Hause. Wie immer brachte er seine Ochsen in den Stall. An diesem Abend sagte einer der Ochsen, »Freunde, wir sind es leid, jeden Tag das Feld zu pflügen. Wenn ihr auf mich hört, lasst uns einen Weg finden, von hier zu entkommen.« Die anderen Ochsen gaben ihm recht und gemeinsam begannen sie zu überlegen, was sie machen können. Schließlich kamen sie zu einem Entschluss. Der größte Ochse sagte, »Freunde, wenn wir fort wollen, dann werden wir morgen früh weglaufen, sobald Arif Aga das Tor öffnet.« Am nächsten Morgen öffnete Arif Aga wie immer das Tor des Stalls. Er wollte die Ochsen auf der nahegelegenen Wiese grasen lassen. Die Ochsen nutzten diese Gelegenheit, um ihren Plan vom Abend auszuführen und schnell aus dem Dorf fortzulaufen. Nachdem die Ochsen eine lange Strecke zurückgelegt hatten, kamen sie zu einer saftigen grünen Wiese mit einer Wasserquelle. Der arme Arif Aga suchte 1 oder 2 Wochen lang nach seinen 4 Ochsen, aber leider ohne Erfolg. Dann gab er die Hoffnung auf und verfluchte die Ochsen. Die Ochsen waren froh, dass sie das Feld nicht mehr pflügen mussten. 1 oder 2 Monate vergingen. Eines Tages sah ein hungriger Wolf 4 der Ochsen auf der Wiese und griff sie an, um sie zu fressen. Aber sie entwischten ihm. Er überlegte und beschloss schließlich, seine Freunde zu informieren. Der Wolf ging zu seinen Freunden. »Freunde, kommt her und lasst mich euch etwas erzählen. Heute habe ich 4 Ochsen auf einer Wiese in unserer Nähe gesehen. Ich habe sie angegriffen, aber ging leider leer aus. Was haltet ihr davon, wenn wir uns zusammenschließen?« sagte er. Die Wölfe waren hoch erfreut über diese gute Nachricht und sagten, »Dann lasst uns gehen und sie gemeinsam fressen.« Die Wölfe versammelten sich und kamen auf die Wiese. Nachdem sie einen langen Weg zurückgelegt hatten, sahen sie endlich die Ochsen. Der größte der Wölfe sagte zu seinen Freunden, »Greift die Ochsen nicht sofort an, sie könnten sich erschrecken und weglaufen. Lasst sie uns umzingeln, damit sie nicht weglaufen können. Dann greifen wir sie alle zusammen an.« Dem Rat des großen Wolfes folgend, umzingelten die Wölfe heimlich die Ochsen und griffen sie plötzlich an. Nach einem harten und mühsamen Kampf gelang es ihnen immer noch nicht, die Oberhand zu gewinnen. Schließlich zogen sie sich wieder zurück. Sie steckten die Köpfe zusammen und schließlich planten sie, den Ochsen eine Falle zu stellen. Der Weiseste von ihnen sagte, »Freunde, einer unter euch, den ich bestimmen werde, wird zu den Ochsen gehen und ihnen eine Botschaft übermitteln, dass wir Frieden schließen wollen. Wir werden uns mit ihnen anfreunden und sie anschließend nacheinander fressen.« Das Rudel billigte die Worte des großen Wolfes und sie wählten einen von ihnen aus. Nach einer langen Reise kam der Wolf schließlich zu der Wiese, auf der die Ochsen standen, und sagte, »Rührt mich nicht an. Ich habe euch etwas zu sagen. Ich bin nicht hier, um euch zu fressen. Meine Wolfsfreunde wollen mit euch Frieden schließen. Ich soll euch diese Botschaft übermitteln. Einer von euch soll mit mir mitkommen und meinem Rudel übermitteln, dass wir Freunde sind. Dann wird die Feindschaft zwischen uns beendet sein. Von nun an können wir gemeinsam bei Gefahren vorgehen.« Die Ochsen glaubten dem Wolf und schickten einen ihrer Freunde mit dem Wolf mit, ohne zu wissen, dass es eine Falle war. Der Wolf und der Ochse machten sich gemeinsam auf den Weg und kamen schließlich beim Rudel an. Als die Wölfe, die ihre Falle vorbereitet hatten, den Ochsen kommen sahen, umzingelten sie ihn und fraßen ihn auf. Es verging eine lange Zeit und die Ochsen fragten sich, wo ihr Freund, der mit dem Wolf mitgegangen war, blieb. Sie wählten einen von ihnen aus und schickten ihn hinter ihm her. Nachdem der Ochse einen langen Weg zurückgelegt hatte, kam er schließlich zu der Höhle, in der sich die Wölfe aufhielten. Er erkannte, dass sein Freund von den Wölfen gefressen worden war. Als er das sah, wollte er weglaufen und seine Freunde benachrichtigen, aber die Wölfe griffen ihn an und fraßen ihn mit Genuss. Die beiden verbliebenen Ochsen sahen, dass ihre Freunde nicht zurückkamen, und machten sich Sorgen. Einer von ihnen stand auf und ging seine Freunde suchen. Nachdem er einen langen Weg zurückgelegt hatte, kam er schließlich zu der Höhle der Wölfe. Aber er wurde von den Wölfen in Stücke gerissen, genau wie seine beiden anderen Freunde. Der letzte Ochse, der alleine geblieben war, beschloss ebenfalls zur Höhle der Wölfe zu gehen. Auch er traf auf die Höhle der Wölfe und sah, wie seine Freunde in Stücke gerissen wurden. Da sagte der Ochse zu sich selbst, »Wenn wir nicht müde geworden wären, die Felder zu pflügen, und wenn wir nicht hierher gekommen wären, dann wären wir alle wohlauf. Wir haben es verdient.« Dann fraßen die Wölfe auch diesen Ochsen. So wurde der Fluch von Adif Agavar. Die Ochsen bezahlten für ihre Flucht von zu Hause mit ihrem Leben. Und hier endet auch unser Märchen. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Es war einmal. Gemeinsam haben wir eine unvergessliche Reise unternommen, bei der wir den Reichtum der türkischen Kultur mit Ihnen geteilt haben. Bis meine liebe Kollegin Esra Erdoğan ein neues Märchen für Sie aussucht, sagen wir auf Wiederhören.
Es war einmal.
Çığlık çığlığa dalgalar, üzümlü güzel martılar, rüzgara çarpıp çarpıp gelip doluyorlar kalbime. Yalnızlığın uçurum kıyısında, hayat ve ölüm arasında, tüm hayatımı kırıp geçip ayaklarımın altında. Daha kaç vücut gerek. Benim seni unutmamı. Senden önce, senden sonra. Sen. daha kaç vücut gerek bana? Benim seni
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
This is the voice of Türkiye.
Hier ist die Stimme Türkiye's.
Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
اینجا Ankara, Radio صدای ترکیه.
هنا إذاعة صوت تركيا.
Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Oldi Radio Glas Türkiye.
Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Qui è la radio La Voce della Turchia.
Esta es la voz de Turquía.
Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
Юфлет зъри и Турция.
这里是 土耳其 之声广播电台.
اینجا Анкара, Радио صدای Турция.
Да, да, Турция радио да.
Хосуме Турция зайна радио гаяна.
Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
Ayç Radyo Voça Türkiye.
Говорит голос Türkiye.
Efirde Türkiye Ovası.
Gipleyer Türkiye'nin Teki Radyosu.
Ye Sıday Türkiye.
Anavatın ona Türkiye Avazı Radyosu.
Edo İfonitis Türkiye.
Oldi Radyo Glas Türkiye.
Gider Radyo Cumhuriyet Türkiye.
İni adalah Radyo Suara Türkiye.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
Este es Radyo Voz de Türkiye.
Kochira wa Türkiye no koe radyo des.
Zboru wa glas otna Türkiye.
Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
İt Türkiye hangiya radyoya?
Oldu Radyo Glas Türkiye.
Türkiye Ünü Radyosu.
Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
Müzik
ateşi gibi son buldu sevişmeler. Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edişler. Bir yaz güneşi gibi eritir hep bu terk edişler. Bir an duruşu gibi, ömrün gidişi gibi, veda ederken aşk ateşi gibi söner hiç çekişmeler. Veda ederken aşk ateşi gibi söner hiç çekişmeler. Aman aman yandım aman, kuşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman acı yüzler, kuşun gibi izler son bakıştaki o gözler kaldı aklımızda. Aman aman yandım aman, kuşun gibi izler son bakıştaki o gözler.
Son bakıştaki o gözler. Vom Kurzwellen Sender Die Stimme Türkes geht es musikalisch mit Serdar Ortaç Şeytan weiter.
Hayat, beni neden yoruyorsun? Madem çok günah, oyunu sen bozuyorsun.
Oh, überall in der Welt und zu jeder Stunde ist die Stimme Türkiyes mit Ihnen.
Schluss, das Wichtigste in Schlagzeilen. Die USA haben eine Reihe von Angriffen im Süden Irans bekannt gegeben. Israelische Luftangriffe haben laut staatlichen Medienberichten im Südlibanon mindestens 17 Menschen getötet und damit die Waffenruhe gebrochen. US-Präsident Donald Trump hat erklärt, dass angesichts Urans des Irans wurde entweder in die USA zur Vernichtung überführt oder unter internationaler Aufsicht zerstört werden. Die mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum gab bekannt, dass die iranische Fußballnationalmannschaft während der WM in Mexiko bleiben wird. Somit geht die deutschsprachige Sendung von der Stimme von Türkiye zu Ende. Die Sendung wurde von Gültekin Alkoyak moderiert. Die Tontechnik führte Gökhan Pollat. Mit dem Wunsch, sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Thank you. Gipli yer Türkiye'nin ses radyosu. Gipli yer Türkiye'nin ses radyosu.